Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch. Ich bin Gerrit Mattis und wir starten direkt in den Advent. Gott kommt zu uns und das ist unser Glück. In einer Welt, die sich selbst ständig zu retten versucht und sich damit genauso ständig selbst überfordert, könnte es sich ja als sehr vorteilhaft erweisen, wenn Gott mal vorbeischaut. Einer, der sich mit uns und dieser Welt auskennt. Das gibt Hoffnung und darum soll es jetzt gehen. Denn nicht umsonst schreibt der Missionar der Bibel schlechthin, Paulus, einmal: Glaube, Hoffnung, Liebe, das seien die drei Säulen des Lebens mit Jesus Christus. Nur was ist das für eine Hoffnung, diese christliche Hoffnung? Geht es darum, dass wir eines Tages im Jenseits das Paradies erlangen werden und bis dahin eben durch dieses irdische Jammertal gehen müssen? Geht es darum, dass wir jeden Tag Kraft zum Leben brauchen, weil jeder Tag seine eigene Sorge hat und wir eine Aussicht darauf brauchen, dass wir mit dieser Sorge fertig werden? Und wenn wir wissen, was diese Hoffnung ist, diese Lebenskraft ausmacht, dann wäre es ja schön zu erfahren, wie wir an diese Hoffnung herankommen, damit wir was von ihr haben. Unser Gesprächspartner für all diese Fragen nach der Hoffnung ist Dr. Manfred Marquardt, ehemaliger Dozent für Dogmatik an der Theologischen Hochschule der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Er hat sich also damit befasst, was die Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens sind, zu denen ja, wie gesagt, die Hoffnung gehört. Herr Marquardt, die Hoffnung stirbt zuletzt, so sagen wir, und meinen, selbst wenn wir keine guten Gründe mehr haben, dass das Gute eintritt, wollen wir es doch nicht endgültig ausschließen. Anders gesagt, obwohl nichts mehr dafür spricht, dass das Gute eintritt, lassen wir von unserem Plane nicht ab. Was ist das eigentlich, Hoffnung? Was macht Hoffen aus?
Hoffnung entsteht nach meiner Beobachtung immer an einem Mangel. Es ist etwas nicht, wie es sein sollte, es fehlt, es ist ein Unglück passiert, es sind große Gefahren und Verluste da. Und dann kann man sehen, wie stark Hoffnung sein kann. Sie führt nämlich, gerade da, wo gesagt wird, die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht dazu, dass Menschen die Hände in den Schoß legen, sondern dass sie nochmal sich anstrengen, um noch einen, der unter den Trümmern liegt, zu retten. Also Hoffnung kann eine sehr große Kraft entwickeln, wenn sie da ist. Sie ist nicht nur Wünschen, sie ist das Rechnen damit, dass es noch einmal gut ausgeht, obwohl vielleicht mehr Gründe dagegen sprechen als dafür.
Wie viele Gründe brauche ich, damit ich hoffen kann? Es gibt ja auf der einen Seite halt den Wunsch, das ist das ganz Schwache, wo ich mir alles wünschen kann und vielleicht geht irgendwas in Erfüllung, wenn mal das Paradies kommt oder dergleichen mehr. Auf der anderen Seite gibt es das sehr konkrete Erwarten. Da habe ich sehr gute Gründe. Ich habe eventuell sogar einen Plan oder eine sehr konkrete Vorstellung, wie eine Sache verlaufen wird. Irgendwo dazwischen bewegt sich Hoffen.
Ich denke, mit dem Erwarten hat das Hoffen gemeinsam, dass es Gründe gibt. Ich kann damit rechnen, dass etwas eintritt, was noch nicht da ist oder was da sein sollte, etwa beim Kampf gegen Arbeitslosigkeit oder den Hunger in der Welt. Es ist nicht aussichtslos. Wer sich in der Aussichtslosigkeit etwas wünscht, der ist vielleicht ein Illusionist. Und wo sie ganz verschwinden, da, denke ich, fällt ein Mensch in die Depression. Wenn ich gar keine Erwartungen mehr habe an die Zukunft, dann wird das Leben zu einer solchen Last, dass ich es eigentlich kaum mehr weiterleben kann. Also diese Kraft der Hoffnung brauche ich schon, um zu leben. Es gibt dieses Sprichwort, solange ich atme, hoffe ich. Das heißt, wenn ich nicht mehr hoffen kann, dann ist eigentlich das Leben schon innerlich für mich am Ende. Und manche ziehen daraus die Konsequenz. Und manche leben so erwartungslos, pessimistisch, resignativ weiter.
Ist derjenige, der hofft, immer auch der Optimist?
Also es geht sicher nicht ohne einen Schuss Optimismus, dass ich etwas Positives erwarte. Und der Realist ist nicht ohne Optimismus. Es hängt ein bisschen, glaube ich, damit zusammen, dass Hoffnung nicht passiv macht. Wenn ich noch etwas tun kann dafür, dass das, was ich erhoffe, auch eintritt, dann, glaube ich, ist es auch leichter zu hoffen. Ganz ohne Gründe oder ganz ohne eine realistische Erwartung etwas zu hoffen, führt dann dazu, dass man, wie es früher hieß, sagen kann, hoffen und harren macht manchen zum Narren.
In einem christlichen Lied heißt es, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Und wenn Hoffnung das ist, was mich am Leben hält, ist die christliche Hoffnung doch die, die mir das Leben verspricht. Was macht die christliche Hoffnung denn als spezielle Form der Hoffnung aus?
Die christliche Gemeinde ist, glaube ich, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig Mut machen und die ihren Mut zur Zukunft verloren haben, in ihre Mitte nehmen, um sie mitzunehmen auf dem Weg in die nächste Zeit. Dass wir als Christen Hoffnung haben, liegt daran, erstens denke ich, dass wir Erfahrungen damit gemacht haben, dass Gott da ist, dass ich in meinem Leben nicht alleine bin, sondern dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass er gerade dann, wenn mir der Mut entgeht und wenn ich schwarz sehe für den nächsten Tag, mir zusagt, ich bleibe bei dir. Auch wenn es dunkel wird, Jesus hat, der Sohn Gottes, am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Solche Erfahrungen machen auch Christen in der Tiefe ihrer Dunkelheit. Und dann zu wissen, Jesus hat dies alles durchlebt und er wird mich auch in meiner Situation nicht allein lassen. Und das Zweite ist, dass Gott ein Gott der Verheißung ist von Anfang an. Wenn wir die Bibel lesen von den ersten Vätergeschichten oder von Noah schon, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte und Sommer und Winter, dann durch die Propheten hat Gott seinem Volk zwar ins Gewissen geredet und auch ihre eigene Sünde vor Augen gehalten, aber doch auch immer die Zukunft geöffnet und ihnen zugesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und diese Zusage, ihr seid Kinder Gottes, ihr gehört zu mir, wenn ich zu Gott gehe, dann werde ich euch mitnehmen oder in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich will euch zu mir holen, was ja schon über das diesseitige Leben hinausgeht, dann ist da eine Zusage und der kann ich mich anvertrauen. Die beweist sich dann auch als tragfähig, wenn ich mich auf sie einlasse und ich kann dann sozusagen auch mal meine Zukunftsängste loslassen.
Aber wie kann das konkret aussehen? Ich bin in einer schwierigen Arbeitsmarktsituation, mir droht gekündigt zu werden vielleicht. Ich habe einen guten Freund verloren. Den Tod habe ich sehr konkret und sehr massiv erlebt in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis, in der Familie. Und ich habe das Gefühl, das Leben geht vielleicht weiter, aber es geht ohne mich weiter. Wie kann ich hier diese christliche Hoffnung erleben? Wie kann mir die in solchen Situationen tatsächlich weiterhelfen?
Also wenn ich da keine Hoffnung habe, dann kann ich mir nicht helfen durch die Hoffnung. Und es gibt Situationen, wo auch Christen Hoffnung verloren geht, wenn sie auf einen ganz bestimmten Zielpunkt gerichtet ist. Wenn meine Firma bankrott macht und ich arbeitslos werde und meine Hoffnung richtet sich vielleicht darauf, dass die Firma noch einmal irgendwie gerettet wird, auch durch den Bankrott hindurch oder dass ich schnell einen neuen Arbeitsplatz finde und ich warte und warte und es tritt nicht ein, dann kann diese Hoffnung sterben. Und da sind wir, glaube ich, in keiner besseren Situation als andere Menschen. Oder wenn eine Ehe zerbricht, was ja auch bei Christen vorkommt, dann gibt es sicher für alle, die ernsthaft damit umgehen, eine Zeit, wo die Hoffnung ganz gering ist, dass das gut ausgehen könnte oder besser werden könnte. Und da, glaube ich, muss sich bewähren, dass wir nicht alleine Christen sind, sondern dass wir uns gegenseitig wahrnehmen, dass der eine, der zurzeit besser dran ist oder vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat, den anderen mitnimmt, ihn in seine Arme nimmt und einfach da ist und zunächst einmal diese Situation mit zu durchleiden versucht. Also das, was wir mitempfinden, Mitgefühl nennen, dass ich jetzt nicht aus reiner Sentimentalität, sondern wirklich aus einem Teilen nicht nur des Guten, sondern in diesem Fall eben auch des Belastenden und Zerstörerischen, mich an der Seite meines Bruders oder meiner Schwester befinde. Ich habe das mal als junger Pastor erlebt, als eine Frau, eine Familie, das neugeborene Kind nach 2 Wochen durch den Tod verloren hat. Und ich war völlig hilflos. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und als junger Mann war ich der Frau gegenüber auch sicher nicht ungehemmt, sie jetzt, das ist schon ein Weilchen her, sie einfach in die Arme zu nehmen. Und dann kam eine andere Frau aus unserer Gemeinde und sie hat die Mutter einfach in den Arm genommen und sie haben beide da gesessen und geweint. Und da habe ich gedacht, ja, das ist das, was sie jetzt braucht. Es ist ihr jemand nahe.
Und aus so einem Mittragen des Leides kann dann Hoffnung erwachsen, weil ich da anfangen muss, dass ich das Leid erstmal akzeptiere und sage, ja, es ist so mit all ihren Konsequenzen. Und dann kann aus diesem realistischen Wahrnehmen dessen, was ist, Hoffnung erwachsen?
Ja, das kann. Das ist die Erfahrung vieler Christen. Paulus schreibt am Anfang des 5. Kapitels des Römerbriefs, dass der Glaube eben auch durch Anfechtungen und durch Leiden geht, dass er sich bewährt und dass aus einer solchen Bewährung durch die Erfahrung von Gottes Abwesenheit oder von Gottes Nichthelfen, das ich eigentlich erwartet habe, er dennoch nicht stirbt, sondern Vertrauen bleibt und aus dieser Bewährung Hoffnung entsteht. Hoffnung ist eigentlich nichts für Menschen, die alles haben. Die brauchen eigentlich keine Hoffnung. Menschen, die gesund sind und reich und guter Dinge und eigentlich sich gar nichts mehr zu wünschen haben, haben in der Regel auch keine Hoffnung, weil es gibt ja kein Ziel, worauf sie ihr Leben noch irgendwie verbessern können oder aus einer Notsituation herauskommen müssten. Und Hoffnung entsteht immer in der Nachbarschaft von Leiden und Verlust und Not und Schmerz. Wenn sich das Vertrauen zu Gott bewährt, dadurch, dass ein anderer vielleicht mit mir geht oder dass ich durch ein Wort Gottes, das mich anspricht, wieder neuen Mut gewinne, dann ist die Hoffnung auch begründet und wird auch wieder lebendig und es fängt in mir an zu atmen und ich kann wieder ein Stück vorwärts gehen und dann wird es auch heller. Christen leben von dem Licht, das ihnen von woanders her scheint. Und dieser Lichtschein, glaube ich, ist die Quelle der Hoffnung, die wir haben.
Das wird natürlich andererseits auch immer wieder Christen vorgeworfen, dass sie sagen, ja, später wird alles gut, wenn wir in die Ewigkeit, ins Paradies eingehen. Das ist sicherlich eine extremere Form. Sie haben es jetzt sehr konkret und sehr lebensnah beschrieben, wie Hoffnung aussehen kann. Aber der Vorwurf lautet doch immer auch wieder, Christen hoffen halt auf das Jenseits, dann wird schon alles wieder gut. Wie kann Hoffnung aussehen, die ja dieses Jenseits zwar mit einbezieht, aber nicht zur Jenseitsvertröstung wird?
Also oft ist die christliche Hoffnung tatsächlich dafür missbraucht worden, weniger sich selber als anderen zu sagen, die Erde ist ein Jammertal und nun seht mal zu, dass ihr das aushaltet, bis es vorbei ist und am Ende kriegt ihr den Lohn. Und das ist in dem Evangelium, das ich von Jesus höre und im Neuen Testament finde, her nicht zu begründen. Hoffnung macht ja aktiv. Wenn ich Hoffnung habe auf den Gott, der rettet, der Leben gibt, der mein Leben jetzt erneuert, dann werde ich nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, jetzt lasse ich das alles mal so laufen, wie es läuft. Am Ende wird jemand kommen, der das alles in Ordnung bringt. Wenn mir Kräfte erwachsen, dann kann ich diese Kräfte auch einsetzen, um es da in dem Lebensbereich, in dem ich Einfluss ausüben kann, auch etwas zu verändern. Und wenn ich mich mit anderen zusammenschließe, dann kann ich auch über meinen Lebenskreis hinaus, etwa in anderen Erdteilen, durch eigenen Einsatz oder durch Förderung von Leuten, die da arbeiten, auch vieles zum Besseren wenden. Und das nennt man eigentlich Nächstenliebe. Wenn ich das Leiden derer mitzutragen versuche, dann wird die Hoffnung mich dazu bringen, nun auch zu sagen, jawohl, wir können es gemeinsam, wissend, dass wir es nur ein bisschen besser machen können und nicht alles Leid und Unrecht der Welt nun beseitigen können, wie es schön wäre, sondern das wird Jesus tun, wenn er wiederkommt. Aber bis dahin stehen wir an der Arbeit. Und daraus wächst dann auch wieder neue Hoffnung, wenn man sieht, ja, jemand wird gesund oder jemand wird satt. Ich kann jemanden kleiden oder ich kann jemandem helfen, eine gute Ausbildung zu machen. Das gibt anderen dann wieder Mut und ist auch, glaube ich, eines der besten Zeugnisse, das wir ausstellen können für unseren Glauben.
Weil wir Hoffnung haben, dass es jetzt ein kleines Stückchen besser wird und irgendwann tatsächlich doch mal sehr gut. Das heißt, das Jenseits brauchen wir als ganz großes Ziel schon?
Ja, wir brauchen es vor allen Dingen deshalb, um uns hier zu entlasten, um uns nicht aufzuladen, dass wir die Welt an allen Stellen und auf alle Art und Weise gut machen müssen. Da entstehen dann auch leicht Überforderungen und auch Enttäuschungen. Wenn ich mir ein großes Ziel vornehme und mich dabei überschätze oder auch die Gemeinde und dann einiges schief geht, dann bricht oft das ganze Projekt zusammen. Also es gehört auch ein Schuss Realismus zur Hoffnung. Aber dieses Ziel, diese Erwartung, dass Gott dann am Ende doch alles in allem sein wird und Christus uns in seiner Liebe aufnehmen wird in die Gemeinschaft mit Gott, entlastet uns davon, dieses Heil hier schon selber schaffen zu wollen. Es geht um das zu tun, was wir tun können. Und das ist nicht wenig.
Vielen Dank, Dr. Manfred Marquardt, ehemaliger Dozent an der Theologischen Hochschule der Evangelisch-Methodistischen Kirche, über Hoffnung, die Besonderheiten der christlichen Hoffnung und wie wir aus ihr Kraft für unser Leben schöpfen können. In der nächsten Ausgabe von Radio M im Gespräch wenden wir uns Weihnachten zu und einer Geschichte, die in der evangelischen Kirche in der Regel nur eine Nebenrolle spielt, in der katholischen dagegen eine weit größere, die heiligen drei Könige, die weder zu dritt noch Könige waren. Wie sind diese Herrschaften zu ihrer großen Würde gekommen und was steckt wirklich hinter ihnen? Darum wird es dann in 3 Wochen gehen. Mein Name ist Gerrit Mattis, danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.